ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Der Mittelstandsverband fordert von Kanzler Merz klare Führung und verlässliche Investitionsförderungen. Merz müsse in der Koalition stärker durchgreifen, hat Verbandschef Ahlhaus der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Theresa Lienen.
Derzeit herrsche in der Regierung Planlosigkeit und ein schlechtes Kommunikationsmanagement. Das Zerreden wichtiger Reformen, etwa bei der Rente oder im Gesundheitssektor, zerstöre das Vertrauen der Bürger und der Wirtschaft. In einem Brandbrief an Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche fordert der Verband außerdem, den Antragsstopp beim Innovationsprogramm für den Mittelstand so schnell wie möglich aufzuheben. Eine der erfolgreichsten Förderungen werde ausgebremst, während Deutschland dringend mehr Innovation benötige.
Bundesaußenminister Wadefuhl hat am zweiten Tag seiner Ukraine-Reise die Millionenstadt Charkiw besucht. Dort würdigte der CDU-Politiker den Widerstandswillen der Bevölkerung. Außerdem erneuerte er seine Forderung nach mehr Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. Im Heute-Journal sagte Wadefuhl, dass vor allem Luftabwehrsysteme fehlten.
Es gibt ständig Luftalarm, man muss sich ständig schützen. Es ist ein wahnsinniger Raketenkrieg, ein Drohnenkrieg, den Putin gegen die Bevölkerung führt. Und da braucht die Ukraine Schutz. Und da ist jedes System, was wir aus unseren Beständen entnehmen und hier zur Verfügung stellen, einfach ein System, was Menschenleben schützt und was einen Dienst für unsere Freiheit leistet.
Er wolle jetzt mit Finanzminister Klingbeil und seinen EU-Kollegen darüber sprechen, ob man für nächstes Jahr vorgesehene Hilfen möglicherweise vorziehen könne. So war der Fool. Israel droht der islamistischen Terrororganisation Hamas, die Angriffe im Gazastreifen auszuweiten. Hintergrund ist, dass am Wochenende mehrere Papierdrachen auf israelischem Gebiet gefunden wurden. Sie sollen aus dem Küstenstreifen stammen und teilweise mit brennendem Material oder Sprengsätzen bestückt gewesen sein. Aus Tel Aviv, Jörg Poppendieck.
Außerdem wird damit gedroht, die Gebiete zu räumen, die als Startplätze für Drachen, Drohnen und Ballons genutzt werden. Netanyahu sagte, Israel werde es weder der Hamas noch irgendeiner anderen Gruppierung im Gazastreifen erlauben, die israelischen Gemeinden erneut zu bedrohen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu beeinträchtigen. Am Wochenende sind bei israelischen Angriffen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes 3 Menschen getötet worden. Israel sagt, Ziel des Angriffs sei ein Kommandeur der Hamas gewesen. Im Gazastreifen gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe. Trotzdem kommt es nahezu täglich zu Angriffen der israelischen Armee. Dabei sind nach Angaben der Hamas-Behörden mehr als 1200 Menschen getötet worden, darunter auch Frauen und Kinder.
Der Hitzesommer hat in Deutschland nach Berechnungen von Greenpeace Schäden von mindestens 36 Milliarden Euro verursacht. Die Schäden seien unter anderem auf die Folgen extremer Hitze und Trockenheit zurückzuführen. Katharina Wilhelm aus der ARD-Klimaredaktion.
Die meisten Kosten seien in der Arbeitswelt durch Produktivitätsverlust und Ausfälle entstanden, so Greenpeace. Konkret heißt das, Arbeitnehmer hätten durch die Hitze langsamer gearbeitet und mehr Fehler gemacht oder sich krank gemeldet. Allein das seien 11 Milliarden Euro gewesen. Hinzu kommen Waldschäden durch Trockenheit und Brände sowie Kosten für das Gesundheitssystem, weil beispielsweise mehr Menschen ambulant und stationär behandelt werden mussten. Dazu gezählt werden auch Kosten durch Ernteausfälle und dass Güter nicht per Schiff transportiert werden konnten. Greenpeace summiert den Schaden auf rund 36 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 1% der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung. Dies sei noch konservativ gerechnet, so die Umweltschutzorganisation. Die tatsächlichen Kosten könnten noch deutlich höher liegen. Nicht berücksichtigt seien unter anderem Auswirkungen auf die Energieversorgung, zusätzliche Gesundheitsbelastungen durch Ozon und Feinstaub sowie langfristige ökologische Schäden.
Tja, und das Kontrastprogramm dazu ist dann AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla. Der hält die Hitzewelle der vergangenen Wochen nicht für Folgen des Klimawandels. Es habe sich um einen ganz normalen Sommer gehandelt, sagte Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Benjamin Großkopf fasst das alles zusammen.
Das Thematisieren des Klimawandels erlebe er als Panikmache, sagte Chrupalla und sprach von einem, Zitat, Klima-Hype, mit dem die Bundesregierung das Ziel verfolge, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die AfD, so Chrupalla weiter, stehe für Klimaanpassung. Er verlangte, so wörtlich, Klimaanlagen für alle und mehr Strom, um diese dann auch zu betreiben. Mit Blick auf die Landtagswahl in 2 Wochen in Sachsen-Anhalt bekräftigte der AfD-Chef das Ziel, die absolute Mehrheit zu erreichen. können. Laut Umfragen liegt die Partei weit vor allen anderen. Klare Mehrheitsverhältnisse zeichnen sich allerdings noch nicht ab. CDU, Linke, SPD und Grüne haben ausgeschlossen, mit der als in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextrem eingestuften AfD zu regieren.
Die Behörden im US-Bundesstaat Nevada haben wegen anhaltender Vegetationsbrände 42.000 Menschen dazu aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Weitere 45.000 sollen sich darauf vorbereiten. Die Flammen in einer hügeligen Region am Rande der Großstadt Reno haben sich auf einer Fläche von mehr als 6.000 Hektar ausgebreitet. 6 Menschen wurden demnach verletzt, darunter 3 Einsatzkräfte. Rund 800 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Nach dem Hackerangriff in Berlin sind die beiden betroffenen Senatsverwaltungen wieder online. Das hat der regierende Bürgermeister Wegner von der CDU gesagt. Es könne noch zu Beeinträchtigungen in den Arbeitsprozessen kommen. Die Cyberattacke war vor 10 Tagen entdeckt worden. Daraufhin wurden die Verwaltungen vom Netz getrennt und die IT-Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Sensible Daten seien nicht abgeflossen, hieß es. Wer hinter dem Angriff steckt, ist aber unklar. In Solingen ist am Abend der Opfer des Terroranschlags vor 2 Jahren gedacht worden. NRW-Ministerpräsident Wüst sagte, der Anschlag habe nicht nur Solingen, sondern das ganze Land erschüttert. Bei dem Messerangriff eines syrischen Asylbewerbers waren 3 Menschen getötet und 8 verletzt worden. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nach einer frischen Nacht scheint heute wieder häufiger die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen in Baden-Württemberg und in der Pfalz zeitweise hohe Wolken durch. Es bleibt aber überall trocken. Bis zum Nachmittag erreichen die Temperaturen sommerliche Werte zwischen 20 Grad im Westerwald und in der Hohen Eifel. Und bis zu 28 Grad werden es im Breisgau und auch im Markgräfler Land. Morgen dann wieder mehr Wolken. Von Frankreich her kommen Regen und Gewitter zu uns. Die Temperaturen dann maximal bei 27 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Bisher ist es immer einigermaßen glimpflich ausgegangen, auch wenn es in Leipzig knapp war. Aber spätestens dieser Angriff einer bewaffneten Drohne auf einen Flugplatz hat gezeigt, die sogenannte hybride Bedrohungslage, sie ist real. Wie gravierend sie ist, zeigt eine Zahl. Die Drohne soll 600 Gramm des Plastiksprengstoffs Semtex getragen haben. Beim Lockerbie-Anschlag libyscher Terroristen auf ein Passagierflugzeug waren ungefähr 300 Gramm im Spiel. Hybride Bedrohung umfasst aber nicht nur feindliche Drohnen. Gemeint sind auch physische und Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur mit dem Ziel, das öffentliche Leben in Deutschland empfindlich zu treffen. Mit solchen hybriden Bedrohungen und der Frage, wie wir uns dagegen schützen können, beschäftigen wir uns diese Woche in der SWR aktuell Serie. Michael Götschenberg ist ARD-Terrorismus- und Sicherheitsexperte. Sabotageakte gibt es schon lange. Was ist denn der Unterschied zu hybrider Kriegsführung?
Ja, unter hybrider Kriegsführung versteht man alle Maßnahmen jenseits der Schwelle der direkten militärischen Konfrontation. Die haben wir Gott sei Dank mit Russland nicht. Die gibt es in der Ukraine, zwischen der Ukraine und der russischen Armee, die ja die Ukraine überfallen hat. Aber nach der Lesart des Kreml sieht man sich eben nicht nur im Krieg mit der Ukraine, sondern mit der westlichen Welt insgesamt und insbesondere mit Westeuropa, da wir natürlich auch die Ukraine militärisch unterstützen. Und die Antwort des Kreml darauf ist eben eine hybride Kriegsführung. Das heißt, dass man mit allen möglichen Maßnahmen von Desinformationskampagnen über Sabotageoperationen bis hin zu Cyberangriffen oder denkbar eben auch kinetischen Operationen, also gezielten Tötungen auf deutschem Boden möglicherweise gegen Deutschland auch vorgeht.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat vor 2 Monaten das gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen ins Leben gerufen. Im GAZ Hybrid arbeiten unterschiedliche Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste zusammen. Das klingt nach einer nicht besonders robusten, irgendwie typisch deutschen Antwort. Haben diese Stellen von sich aus nicht sowieso schon gut genug kommuniziert?
Doch haben sie. Sie waren Teil des Zentrums, das es bereits im Bundesamt für Verfassungsschutz seit vielen Jahren gibt, das dort eben für Spionageaktivitäten zuständig war, sozusagen eine Unterabteilung dieses gemeinsamen Extremismusabwehrzentrums. Allerdings muss man sagen, dass das Thema jetzt eine solche Bedeutung gewonnen hat, dass man es eben aufwerten wollte. Ob das nun der Weisheit letzter Schluss ist, muss man mal abwarten, da es natürlich auch inhaltliche Überschneidungen gibt, insbesondere mit dem Drohnenabwehrzentrum, das natürlich auch den vielen Drohnensichtungen geschuldet mittlerweile gegründet worden ist. Und Drohnensichtungen sind, wie gesagt, auch Teil des Themas hybride Kriegsführung. Also ob diese Struktur am Ende wirklich so aufgeht, da muss man meines Erachtens noch mal ein bisschen abwarten. Aber insgesamt halte ich es für richtig, dass man das Thema so ernst nimmt und es auf diese Weise eben natürlich durch die möglichst optimierte Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden hier versucht voranzubringen.
Jetzt hatten wir ja die Falschnachrichten rund um das humanitäre Drama auf Ceuta, wo gezielt verbreitet wurde, dass die Menschen über die Insel nach Europa kommen könnten. Das ist ja nur eine Facette dieser hybriden Kriegsführung. Wo sehen die deutschen Sicherheitsbehörden denn im Moment die größte Bedrohung?
Also die größte Befürchtung, ich würde es mal so formulieren, ist, dass Russland in diesem hybriden Krieg jetzt nochmal eskalieren könnte. Wir hatten zuletzt einen Fall, da ging es um den Manager von Donaustahl, ein Drohnenhersteller in Bayern, bei dem die Sicherheitsbehörden befürchten, dass hier tatsächlich eine gezielte Tötung im Auftrag eines russischen Geheimdienstes der Plan gewesen sein könnte. Es gab Festnahmen im Ausland von Personen, die wahrscheinlich nach Deutschland unterwegs waren mit Sprengstoff im Kofferraum und einer Drohne. Wir hatten den Fall am Leipziger Flughafen, wo eine Drohne mit Sprengstoff bestückt war. Auch hier ist man noch zurückhaltend, damit Russland tatsächlich dafür verantwortlich zu machen. Es deutet aber alles darauf hin, dass auch das diesen Hintergrund haben könnte. Und wenn man sich das betrachtet, gerade im Vergleich eben auch zu den Fällen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, dann muss man die Befürchtung haben, dass die russische Seite hier mindestens einen Gang nach oben schaltet und diesen hybriden Krieg eben nochmal eskaliert.
Der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg war das und das war auch der erste Teil unserer Serie diese Woche. Wie hoch die Bedrohungslage in Rheinland-Pfalz ist, darüber spreche ich morgen mit Dirk Herber, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Ukraine begeht heute ihren 35. Jahrestag der Unabhängigkeit. Doch in dem Land ist weiterhin Krieg. Und Präsident Selenskyj hat sich noch einmal an die Koalition der Willigen gewandt mit der Bitte um finanzielle Hilfe im Kampf gegen Russland. Sabrina Fritz.
Das Geld werde für die Gehälter der Soldaten, für die Unterstützung von Familien und anderen Ausgaben gebraucht, erklärt er anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes. Hinzu komme das Geld für die Drohnenproduktion und dringend benötigte Patriot-Abwehrraketen. Wie diese Hilfe geleistet und koordiniert werden kann, darüber berät heute die sogenannte Koalition der Willigen. Dazu gehören unter anderem Vertreter der NATO sowie die Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Auch der Sprecher der EU-Länder, Antonio Costa, wird an der virtuellen Konferenz teilnehmen. Er ist zum Unabhängigkeitstag nach Kiew gereist.
In der mittelitalienischen Gemeinde Amatrice wird den ganzen Tag über an das schwere Erdbeben erinnert, bei dem vor 10 Jahren fast 300 Menschen ums Leben gekommen sind. In der Nacht hat das Gedenken mit einer Mahnwache begonnen. Tagsüber kommt Ministerpräsidentin Meloni nach Amatrice. Es wird mit Kritik gerechnet, weil offiziellen Angaben zufolge noch nicht einmal 40% der beschädigten Gebäude wiederhergestellt sind. In Rheinland-Pfalz ist die schwarz-rote Regierung jetzt seit 100 Tagen im Amt. Das bedeutet traditionell, es ist Zeit für eine erste Bilanz. Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz zur Frage, was die Neuen bisher geschafft haben.
Nehmen wir das Stichwort Bürokratieabbau. Der Ministerrat hat vor 2 Wochen beschlossen, für Unternehmen fast alle Dokumentations- und Berichtspflichten zu streichen. Das ist so entschieden, aber noch nicht umgesetzt. Stichwort Bildungspolitik. Die Bildungsministerin von der CDU hat ein Handyverbot in Schulen bis zur 10. Klasse angekündigt. Allerdings hören wir vom Koalitionspartner SPD, dass da noch Redebedarf ist. Überhaupt gab es im Bereich Bildung viele Wahlversprechen, von denen aber manche schon wieder kassiert werden mussten. Im Falle eines verpflichtenden letzten Kita-Jahres, weil es rechtlich schwierig wäre, in anderen Fällen, weil schlicht das Geld fehlt. Deshalb kommt zum Beispiel die versprochene Grundschulgarantie von 8 bis 14 Uhr erstmals nur in einigen Modellschulen.
Die KI-Firma OpenAI startet heute in Deutschland und Europa mit Werbung. Der Chatbot ChatGPT zeigt dann in der kostenfreien Version kontextbezogene Werbung an. Also je nachdem, welche Frage Sie ihm stellen, kommt dann die passende Werbung. Aus der ARD-Finanzredaktion berichtet Lili-Marie Hilscher.
Die meisten Nutzer verwenden die kostenlose Version von ChatGPT. Doch der Betrieb von Rechenzentren und Personal ist teuer. Werbung soll deshalb die Gratisnutzung mitfinanzieren. Ganz neu ist der Schritt nicht. In den USA läuft schon seit Monaten ein Test mit Anzeigen und viele Konkurrenten gehen ähnliche Wege. Microsoft etwa zeigt Werbung in Copilot und auch Google blendet Anzeigen in seine KI-Suche ein. Andere Anbieter setzen dagegen bewusst auf Werbefreiheit. Perplexity hat zwar mit gesponserten Fragen experimentiert, den Versuch aber aus Sorge um das Vertrauen der Nutzer gestoppt. Denn Werbung bleibt für KI-Unternehmen heikel. Deshalb will OpenAI die Werbung auch klar abgrenzen. Unter der Antwort von ChatGPT soll eine graue Linie erscheinen und darunter kann dann eine Werbeanzeige stehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Finanzminister Klingbeil reist heute nach Liechtenstein. Er trifft sich dort mit Vertretern der anderen deutschsprachigen Staaten, also Österreichs, der Schweiz, Luxemburgs und eben Liechtensteins. Die Rollen bei diesem Treffen haben sich inzwischen allerdings etwas verschoben, meint Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es gab Zeiten, da musste sich der deutsche Finanzminister bei diesem Treffen nicht lange erklären. Deutschland war über Jahrzehnte so etwas wie der große Bruder der Nachbarländer, stärkste Volkswirtschaft Europas, drittgrößte der Welt, Exportweltmeister, Industriemacht, kurz gesagt der wirtschaftliche Boss unter den fünf Nachbarn. Beim Treffen heute in Liechtenstein dürfte sich an der Sitzordnung nichts geändert haben, am Kräfteverhältnis schon. Denn Deutschland ist inzwischen der wirtschaftliche Problemfall der Runde. 2 Jahre kein Wachstum, im vergangenen Jahr gerade einmal ein Plus von 0,2%. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung 0,5%. Neben Klingbeil sitzt die Schweizer Finanzministerin. Ihr Land hat enorme Wirtschaftskraft pro Kopf. In Luxemburg ist das auch so. Und Liechtenstein. Dieser Staat hat praktisch keine Schulden. Bleibt noch Österreich. Da läuft auch nicht alles rund, aber immerhin hat sich die Wirtschaft nach 2 Rezessionsjahren ganz gut erholt. Muss sich Klingbeil also wegducken? Nein, aber er sollte gut zuhören und nicht den anderen versuchen zu erklären, wie Wirtschaft funktioniert. Denn Deutschland reist nicht mehr als Boss an, eher als Patient.
Die Meinung von Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.